Willkommen zu unserer heutigen Betrachtung. Schön, dass du wieder dabei bist. Wenn du dich vielleicht manchmal fragst, wie man in einer Welt, die sich gefühlt permanent im Krisenmodus befindet, sowas wie echten, unerschütterlichen inneren Frieden finden kann, dann haben wir heute einen wirklich extrem spannenden, tiefen Einblick für dich vorbereitet.
Hallo auch von mir. Ja, absolut. Das ist ein gewaltiges Thema.
Wir haben heute nämlich ein tief spirituelles Dokument auf dem Tisch liegen. Das ist die Ausarbeitung zur Sendung »Lass Jesus dein Arzt sein, der wahre Weg zur Heilung für Leib und Seele«. Und zwar ganz genau Episode 12 aus der ersten Staffel, Woche 2, Tag 5. Der Titel allein gibt schon eine ziemliche Vorlage, finde ich.
Mhm, definitiv.
Im Einklang mit Gottes Willen Frieden finden, in der göttlichen Ordnung. Okay, lass uns das mal entpacken. Wir wollen heute genau aufschlüsseln, was dieser Einklang in dieser spezifischen Weltsicht bedeutet. Welche historischen, spirituellen Impulse diesen Text prägen. Und vor allem, wie das Skript diese wirklich großen, abstrakten Ideen in ganz konkrete, alltägliche Übungen übersetzt.
Und um da direkt mal den Kern dieser Philosophie zu fassen, es geht hier absolut nicht um eine passive Haltung oder um das bloße Ertragen von Schicksalsschlägen, was man ja oft bei dem Wort Hingabe denkt.
Ja, das ist ein wichtiges Detail.
Dieser Einklang wird in dem Skript viel mehr als ein tiefes inneres Wissen verstanden. Es ist ein aktives Vertrauen darauf, dass alles, was geschieht, im Fundament von Liebe getragen ist. Wir betrachten heute im Grunde eine detaillierte Anleitung zur Heilung von Leib und Seele.
Richtig.
Und der zentrale Mechanismus, der dabei herauskristallisiert wird, ist das bewusste Loslassen von inneren Widerständen. Das ist eine psychologisch enorm spannende Herangehensweise, eingebettet in einen stark christlichen und spirituellen Kontext.
Da verschwenden wir auch gar keine Zeit und steigen direkt mit einem massiven ersten Impuls ein. Die spirituelle Autorin Bertha Dudde wird in dem Text zitiert mit ihrer Kundgabe Nummer 80605. Und da steht dieser gewaltige Kernsatz: In meinem Willen liegt die ewige Ordnung.
Ein sehr starkes Statement.
Die Prämisse ist simpel, aber extrem weitreichend. Wer sich dieser Ordnung fügt, lebt im Frieden, denn nichts geschieht ohne Sinn und nichts ohne Liebe. Das ist eine enorme metaphysische Behauptung. Wie baut sich diese Weltanschauung einer perfekten göttlichen Ordnung laut dem Text eigentlich logisch auf?
Was hier wirklich faszinierend ist, ist die, ich sag mal, architektonische Strenge dieser Gedankenwelt. Man geht zurück zum absoluten Ursprung und definiert das Urelement Gottes schlicht als die Liebe. Aus dieser Liebe heraus sind, dieser Logik folgend, alle Wesen entstanden. Sie tragen diese Liebe also in sich.
Das ist quasi ihre metaphysische DNA.
Exakt. Nun kommt aber der entscheidende Punkt dieser Theologie. Ewige Liebe kann und wird niemals zwingen. Zwang und Liebe schließen sich fundamental aus. Folglich musste allen geschaffenen Wesen die absolute Freiheit gelassen werden.
Logisch, ja.
Und wo echte Freiheit existiert, muss zwingend auch die Option existieren, sich gegen diese ewige Ordnung, also gegen diese Liebe zu entscheiden.
Das lässt sich wunderbar verbildlichen, finde ich. Das Ganze funktioniert ein bisschen wie ein gigantischer elektrischer Stromkreis der göttlichen Liebe. Solange man Teil dieses Kreislaufs ist, fließt die Energie. Alles leuchtet, alles ist in der Balance. Aber weil wir eben diesen freien Willen haben, besitzen wir buchstäblich die Macht, unseren eigenen Stecker zu ziehen. Wir können uns widersetzen und aus diesem Stromkreis heraustreten.
Ein sehr treffendes Bild. Und wenn wir diesen Gedanken des gezogenen Steckers mal weiterverfolgen, kommen wir zu den Konsequenzen, die der Text aufzeigt. Dieses Heraustreten wird dort ganz klar als Lieblosigkeit definiert.
Mhm.
Das Wesen weigert sich gewissermaßen, die göttliche Liebe anzunehmen und sie weiterzugeben. Die Folge ist drastisch. Die Beschaffenheit des Wesens verkehrt sich komplett. Ohne diese Energiequelle wird es kraftlos. Es verfinstert sich und entfernt sich von seinem Ursprung.
Es verliert quasi die Eigenschaften, die es eigentlich ausmachen sollten.
Genau. Es wird unselig, weil es gegen seine eigene Natur agiert.
Das klingt erstmal nach einer echten spirituellen Sackgasse. Aber das Skript lässt uns da ja nicht stehen. Der Weg zurück ist immer offen, aber er passiert eben nicht von Zauberhand. Da der freie Wille uns aus dem Stromkreis herausgeführt hat, ist es auch ausschließlich dieser freie Wille, der uns wieder einklinken kann.
Richtig.
Es erfordert ein, wie Bertha du das ausdrückt, freiwilliges Einfügen in das göttliche Gesetz. Das bedeutet harte innere Arbeit, ein komplett verändertes Denken und Wollen.
Ein Liebewandel in freien Willen, um den genauen Wortlaut zu nutzen. Wir müssen uns aktiv aus unseren Mustern befreien und uns wieder in der Liebe üben. Erst durch diesen bewussten Akt gliedern wir uns wieder in die Ordnung ein. Sobald das geschieht, um bei deinem Bild zu bleiben, sobald der Stecker wieder sitzt, kann der sogenannte göttliche Liebeskraftstrom wieder empfangen werden.
Und der wird im Text ja nicht nur als philosophisches Konstrukt betrachtet.
Nein, ganz im Gegenteil. Dieser Strom wird explizit als die primäre Heilquelle für Körper und Geist beschrieben.
Wir kehren also ins Licht zurück. Das ist schon ein starker Auftakt.
Aber wir bleiben nicht nur bei diesen kosmischen Prinzipien. Der Text wechselt fließend zu den Lehren von Bruno Gröning, der da eine sehr handfeste Perspektive einbringt. Seine Kernaussage im Skript lautet: Wenn der Mensch im göttlichen Willen steht, ist er im Frieden, ganz gleich, was um ihn geschieht. Ein radikaler Gedanke.
Total. Innerer Frieden wird hier als etwas verstanden, das völlig unabhängig von äußeren Umständen existiert.
Und um die Wucht dieser Aussage wirklich zu greifen, hilft ein kurzer Blick in die Geschichte. Gröning sprach diese Worte zu einer Zeit, in der das Außen buchstäblich in Trümmern lag. Wir reden von der traumatisierten Nachkriegsgeneration. Die Menschen hatten alles verloren. Angehörige, ihr Zuhause, ihre Gesundheit.
Wahnsinn, ja, das muss man sich mal klar machen.
Wenn man in so einem historischen Kontext sagt, du kannst Frieden finden, völlig unabhängig davon, wie entsetzlich deine Realität gerade ist, dann ist das eine monumentale psychologische Rettungsleine. Der Frieden speist sich nicht aus einer bequemen Umwelt, sondern ausschließlich aus der inneren Verbindung mit dieser ewigen Ordnung.
Hier wird es richtig interessant, aber da muss ich jetzt auch mal einhaken. In unserer heutigen Leistungsgesellschaft klingt das Konzept des Annehmens verdächtig nach Aufgeben. Wenn ich krank bin, erwarte ich doch, dass ich gegen die Krankheit kämpfe. Wenn ich ein massives Problem im Job habe, muss ich dagegen vorgehen. Wie unterscheidet diese Philosophie im Text zwischen echter Heilung und bloßer Passivität?
Das ist genau die kognitive Schnittstelle, an der viele straucheln. Resignation und Hingabe sehen von außen vielleicht identisch aus, sind innerlich aber das absolute Gegenteil voneinander.
Okay, wie genau?
Resignation ist geprägt von Verbitterung, von einer inneren Niederlage. Man gibt auf, weil man sich als Opfer fühlt. Die Hingabe, die das Skript beschreibt, ist hingegen ein hochaktiver, bewusster Akt des Vertrauens. Man akzeptiert die Realität, ohne sich innerlich dagegen aufzulehnen. Man hört auf, enorme mentale Energie in den Gedanken zu investieren. Das darf nicht wahr sein, das muss sofort anders sein.
Ah, ich verstehe.
Wenn dieser massive innere Widerstand wegfällt, entsteht überhaupt erst der Raum für tatsächliche Heilung. Die Situation ändert sich vielleicht nicht sofort, aber die innere Reaktion darauf transformiert sich. Jede Prüfung wandelt sich in einen Segen, wenn man aufhört, gegen sie Krieg zu führen.
Das führt uns direkt zum zentralen Leitgedanken dieser Analyse, der sich wie ein roter Faden durchzieht: Widerstände binden, Hingabe befreit. Ein so simpler Satz, der das komplette Dilemma unseres Verstandes auf den Punkt bringt.
Es ist die kondensierte Essenz dieser Weltanschauung. Und um das zu untermauern, verknüpft der Text meisterhaft Stimmen aus völlig unterschiedlichen Epochen. Da taucht plötzlich Thomas von Kempen auf, ein mittelalterlicher Mystiker, mit der Beobachtung: Je mehr du widerstehst, desto mehr leidest du.
Das hat ja fast schon buddhistische Züge.
Absolut. Die Idee, dass das Leiden nicht primär durch den Schmerz selbst entsteht, sondern durch unsere unnachgiebige Anhaftung daran, wie die Dinge unserer Meinung nach sein sollten.
Dazu gibt es im Skript dieses fantastische physische Bild von Luisa Picaretta. Sie sagt sinngemäß: Wer sich nicht beugt, spürt den Druck. Wer sich hingibt, spürt die Umarmung.
Ein großartiges Bild.
Stell dir das mal physisch vor. Jemand kommt auf dich zu und nimmt dich ganz fest in den Arm. Wenn du steif bleibst, dich unwohl fühlst und dagegen hältst, dann fühlt sich das erdrückend an. Es ist reiner Druck, fast schon Gewalt. Dein Körper signalisiert Panik. Aber wenn du ausatmest, dich entspannst und dich in genau dieselbe Berührung fallen lässt, wird sie plötzlich zu Geborgenheit.
Und das Außen hat sich kein bisschen verändert.
Genau. Die äußere Umarmung ist exakt dieselbe, nur dein innerer Widerstand ist gewichen.
Ein absolut makelloses Anschauungsbeispiel. Derek Prince bringt diese Synthese dann im Text analytisch auf den Punkt: Widerstand ist die Wurzel der Unruhe, Hingabe ist die Wurzel der Heilung. Wir sehen hier ein sehr konsistentes Argument. Der ständige innere Kampf führt unweigerlich zu Stress und Krankheit. Radikale Akzeptanz führt zu Frieden.
An dieser Stelle möchte ich dich, der uns gerade zuhört, mal ganz direkt fragen. Kennst du dieses Gefühl in deinem Alltag? Du versuchst, Dinge mit absoluter Gewalt zu erzwingen, anstatt sie geschehen zu lassen? Vielleicht eine Beförderung, die nicht klappt? Oder den eigenen Körper, wenn er nicht die Leistung bringt, die du willst? Man drückt und kämpft permanent gegen die Realität an. Und das Resultat ist absolute Erschöpfung.
Das kennt vermutlich jeder von uns.
Und genau hier setzt der praktische Teil des Textes an. Ich freue mich extrem darüber, dass das Skript nicht nur theoretisch bleibt, sondern in der Sektion Radioheilstrom konkrete Übungen anbietet. Wie wendet man das am Schreibtisch an?
Das ist der Moment, in dem das Konstrukt in handfeste Werkzeuge übersetzt wird. Wie erkennt man diesen göttlichen Willen im Trubel eines ganz normalen Dienstagmorgens? Da gehen wir direkt in Übung 3, das Unterscheiden der Stimmen.
Ja, man steht vor einer Entscheidung und sofort fangen im Kopf 5 Stimmen an zu diskutieren. Wie erkenne ich laut Text, was mein gestresstes Ego ist und was dieser ruhige, göttliche Wille sein soll?
Die Parameter dafür sind erstaunlich trennscharf formuliert. Die Stimme des eigenen Willens wird als laut, unruhig und drängend charakterisiert. Sie operiert unter Zeitdruck, argumentiert mit Angst und will unbedingt jetzt sofort ein Ergebnis erzwingen.
Und die andere Seite?
In extremem Gegensatz dazu steht die Stimme des göttlichen Willens. Die wird als leise, friedlich und still beschrieben. Vor allem aber ist sie einfach und völlig ohne Druck.
Da wird Derek Prince zitiert mit einem Satz, der ein perfektes Mantra ist: Gottes Wille ist nie kompliziert, nur der des Menschen. Das ertappe ich bei mir selbst so oft. Wenn ich was will, was nicht gut für mich ist, baue ich gigantische, hochkomplexe Logikgebäude, um es mir zu rechtfertigen. Die richtigen Entscheidungen fühlen sich oft verblüffend simpel an.
Wahr. Und um das noch greifbarer zu machen, geht der Text in Schritt 4 in eine physische Resonanzübung, die innere Zustimmung.
Beschreib das mal kurz.
Man soll die Hand aufs Herz legen, sich eine Entscheidung vorstellen und ganz bewusst in die körperliche Reaktion hineinspüren. Der Körper dient als Resonanzkörper. Die Kriterien, wieder angelehnt an Luisa Picaretta, sind sehr physisch.
Wird es im Inneren weit, hell und leicht? Wenn du dieses Gefühl von Expansion spürst, wird das als Gottes Zustimmung gedeutet. Ein grünes Licht. Was aber, wenn sich der Brustkorb zusammenzieht und es eng, schwer oder dunkel wird?
Dann ist die Handlungsanweisung kompromisslos warten. Enge wird als klares Stoppschild interpretiert. Es ist nicht Gottes Weg oder nicht der richtige Zeitpunkt. Wir übergehen ja oft dieses flaue Gefühl im Magen, weil der Verstand sagt, wir müssten jetzt handeln.
Absolut. Um das idiotensicher zu machen, präsentiert der Text in Schritt 5 ein anwendbares Mini-Ritual für den Alltag. Ein 3-Schritte-Test für Entscheidungen. Man startet mit der Haltung: Nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und dann prüft man.
Schritt 1 ist der Frieden.
Genau, Frieden prüfen. Spür ich Frieden bedeutet das Weitergehen. Unruhe bedeutet Pause. Schritt 2, Liebe prüfen, führt die Entscheidung zu mehr Liebe. Und Schritt 3, Ordnung prüfen. Bringt es Ordnung oder Chaos? Da zitiert das Skript Bertha Dudde: Wo Unordnung ist, bin ich nicht.
Lass uns das doch mal auf ein konkretes Szenario anwenden. Stell dir vor, du bekommst ein Angebot für eine immense Beförderung. Viel mehr Geld, toller Titel, minus...
Aber eben auch 60 Stunden die Woche und ständige Erreichbarkeit.
Richtig. Dein Ego brüllt sofort los: Das musst du machen. Das ist diese laute, drängende Stimme des menschlichen Willens.
Und jetzt der 3-Schritte-Test. 1. Frieden. Spüre ich tiefen Frieden oder nervöse Unruhe beim Gedanken an das Pensum? Wahrscheinlich Unruhe. 2. Liebe. Habe ich noch Energie für meine Familie oder isoliert mich der Stress? Isoliert er. 3. Ordnung. Bringt es Struktur oder stürzt mein Leben in ein Chaos aus Deadlines? Das Ergebnis ist plötzlich glasklar, obwohl das Ego vorher so laut war.
Ein hervorragendes Beispiel. Es entlarvt die Illusion, dass Erfolg immer mit massivem Kraftaufwand verbunden sein muss. Das führt uns zu einem beruhigenden Aspekt, den Übung 6 im Skript behandelt. Wir wollen ja oft den detaillierten 5-Jahres-Plan vom Universum, bevor wir einen Schritt tun.
Oh ja, absolute Sicherheit im Voraus.
Aber die Realität hier lautet, der göttliche Wille zeigt sich fast immer nur schrittweise, nicht als großes Gesamtbild. Du bekommst immer nur das Licht für die nächste Treppenstufe.
Das ist ein permanentes Training im Loslassen von Kontrolle.
Das erfordert enorme Demut. Johannes vom Kreuz wird hier herangezogen. Man braucht Gnade, um diesen Weg zu tun. Man kann diese perfekte Hingabe nicht durch reine Willensanstrengung herbeizwingen. Das wäre wieder das Ego. Es braucht Zeit und spirituelle Begleitung.
Es darf also auch mal schwerfallen. Abgerundet wird diese Praxis im Text dann durch eine ruhige Meditationspraxis. Der zentrale Ankersatz ist schlicht: Ich ruhe in deinem Willen. Eine wirklich friedvolle Vorstellung als Gegenpol zu unserer lauten Welt. Was bedeutet das also alles für dich? Wir haben heute eine faszinierende Reise gemacht, von metaphysischen Konzepten der göttlichen Ordnung über tiefes Vertrauen bis hin zu ganz konkreten Körper- und Geistesübungen, um diese leise, friedliche innere Stimme zu finden. Ohne das jetzt religiös bewerten zu wollen, es ist ein unglaublich kohärentes System.
Das ist es. Und für den finalen Denkanstoß heute übernehme ich mal, aufbauend auf dem Skript. Am Ende des Textes wird nämlich die nächste Sendung angeteasert: Wenn Gott schweigt, Vertrauen in Zeiten der Prüfung.
Ein schweres Thema.
Ja, und das werfe ich dir, lieber Hörer, jetzt als Frage zu. Wenn, wie wir heute aus dem Text gelernt haben, der göttliche Wille immer durch Frieden und Stille gekennzeichnet ist, wie unterscheidet man dann in einer wirklich schweren Lebensphase diese friedvolle Stille des göttlichen Willens von dem gefühlten Schweigen Gottes? Ist dieses scheinbare Schweigen vielleicht die absoluteste Form dieser Stille, die wir erst aushalten lernen müssen? Eine feine Nuance, über die es sich in einem ruhigen Moment nachzudenken lohnt.
Das ist ein krasser, tiefgehender Gedanke zum Abschluss. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Analyse angekommen. Wir hoffen, dieser detaillierte Ausflug in die Quellen hat dir neue Perspektiven eröffnet. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns so tief einzutauchen. Mach's gut, bleib neugierig und bis zum nächsten Mal.